Deutschlandfunk. Der Tag.
Ce que vous entendez, c'est l'alarme de la prison de Fresnes qui s'est déclenchée cette nuit à 1h30 à la suite de tirs de mortier et de tentatives d'intrusion.
Vom Angriff auf eine Polizeiwache um 2:30 in der Nacht berichtet ein Reporter da heute Morgen am Donnerstag im französischen Radio von Straßen voller Blockaden, übersät mit Pflastersteinen.
Des voitures brûlées, des chemins que là vous voyez déjà, tout est brûlé.
Und eine Anwohnerin, die erzählt von ausgebrannten Autos auf dem Weg zur Arbeit. Nach dem gewaltsamen Tod des 17-jährigen Nael im Vorort Nanterre hat der Großraum Paris eine zweite Nacht voller Unruhen und Zusammenstöße erlebt. Was steckt hinter dieser Wut auf alles, was den Staat repräsentiert? Und hat Frankreich ein strukturelles Problem mit Polizeigewalt? Da fragen wir gleich nach in Paris. Und wir blicken auf den Deutschen Bauerntag in Münster, auf dem gerade ordentlich gepoltert wird. Da geht es um die Frage, wie soll das klappen mit der Agrarwende? Dass das Schnitzel auf dem Teller, das viele eben immer noch gerne essen, dass das bezahlbar bleibt und dass die Agrarwende Tierwohl und Auskommen der Landwirtinnen und Landwirte sichert. Dazu gleich ein Gespräch mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Herzlich willkommen. Nach zwei Nächten voller Gewalt hat Frankreich jetzt Zehntausende Beamte mobilisiert, um die Ausschreitungen einzudämmen. Der Innenminister will 40.000 Beamte einsetzen, um vor allem in den Vorstädten von Paris die Lage zu beruhigen. Wie sind da jetzt die Aussichten? Das kann ich unsere Korrespondentin in Paris fragen, Christiane Kess. Hallo.
Hallo.
Christiane, sprechen wir zunächst über den Auslöser dieser Proteste, die wir jetzt in den letzten beiden Nächten erlebt haben. Am Dienstagmorgen, da wurde ein 17-Jähriger am Steuer eines Autos von einer Motorradstreife gestoppt. Und dann fährt der Junge plötzlich wieder los. Da schießt ihm dann einer der Beamten in die Brust und der Jugendliche stirbt kurz darauf. Ist inzwischen klarer, warum die Situation an diesem Dienstagmorgen so derart eskaliert ist?
Also über die Situation selber wissen wir zumindest die Aussagen oder haben wir zumindest die Aussagen des Polizisten, der festgenommen worden ist und der mutmaßlich den Jungen erschossen hat. Er hat laut Staatsanwaltschaft ausgesagt, dass das Auto auf einer Busspur gefahren ist, sehr schnell und sehr nahe an Radfahrern und Fußgängern, dass man dieses Auto aufhalten wollte, das sei nicht gelungen, bis es dann im Verkehr stecken geblieben ist. Und laut Aussage dieses Polizisten wollte er eine erneute Flucht des Fahrers vermeiden. Er hatte die Sorge, dass jemand umgefahren werden könnte oder verletzt werden könnte. Wir wissen auch mittlerweile, dass der 17-Jährige ohne Führerschein gefahren ist. Wir wissen, dass er auch schon wegen anderer Verkehrsdelikte vorbestraft wurde. Aber das ist natürlich, und das spielt auch hier in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion eine große Rolle, alles überhaupt keinerlei Basis und Grund, dass diese Geschichte so enden musste, so schlimm. Und mittlerweile hat sich die Staatsanwaltschaft hier auch geäußert. Es werden jetzt Ermittlungen eingeleitet gegen diesen Polizisten, der mutmaßlich den Jungen erschossen hat. Er wird auch weiter in Haft bleiben. Und die Staatsanwaltschaft ist auch so weit gegangen zu sagen, dass erste Untersuchungen keinerlei Grundlage dafür gegeben hätten, dass er tatsächlich seine Waffe hätte einsetzen müssen.
Es kursiert immer wieder ein Satz jetzt in diesem Zusammenhang, dass nämlich an diesem Dienstagmorgen der Satz gefallen sein soll, du kriegst gleich eine Kugel in den Kopf, also gerichtet an den Jugendlichen. Gibt es neue Erkenntnisse dazu, auch ob dieser Satz wirklich so gefallen ist?
Also dieser Satz ist so gefallen, das kann man hören auf dem Video und dieses Video ist schon gestern auch von mehreren Medien verifiziert worden. Allerdings ist dieser Satz nicht zuzuordnen und stand jetzt, obwohl viele als Gesetz halten, dass einer der Polizisten diesen Satz gesagt hat, aber dieses Video ist, was das betrifft, von Experten, die für so etwas zuständig sind, noch nicht ausgewertet worden.
Nun hast du über den toten Jungen gesagt, der ist auch vorher schon mal polizeilich auffällig geworden. Was ist denn mit dem beschuldigten Polizisten? Ist der bislang ein unbeschriebenes Blatt?
Ja, es ist sogar so, dass er mehrmals ausgezeichnet ist, weil er sich eben besonders positiv hervorgetan hat. Und das wird jetzt auch immer wieder von Seiten der Polizei betont. Ansonsten ist wenig über ihn bekannt. Wir wissen, dass er 38 Jahre alt ist und er hat eben diese Schilderung, die ich gerade vorhin nochmal wiedergegeben habe. Das ist eigentlich alles, was wir über ihn wissen. Im Moment richtet sich die Aufmerksamkeit mehr auf die Umstände und auf das Opfer. Wir haben ja im Moment auch gerade hier einen Gedenkmarsch laufen für den 17-jährigen Nael in Nanterre, wo diese Tat passiert ist. Insofern, da richtet sich im Moment die Aufmerksamkeit darauf. Der Polizist ist im Moment ein bisschen in den Hintergrund getreten, vor allem nachdem jetzt erst einmal klar ist, die Ermittlungen gegen ihn sind eröffnet. Er bleibt weiterhin in Haft. Das war heute noch so eine Entscheidung, die mit etwas Spannung auch erwartet wurde. Denn wäre er nicht in Haft geblieben, was jetzt, glaube ich, niemand für wirklich wahrscheinlich gehalten hat, aber wäre es so gekommen, man braucht ja auch immer eine rechtliche Grundlage dafür, dann hätte es sicherlich von politischer Seite auch die Befürchtung gegeben, dass das Ganze die Situation, die ja ohnehin schon sehr angespannt ist, nochmal zusätzlich aufheizt.
Du hast diesen Protestmarsch eben schon angesprochen, zu dem die Mutter des getöteten Jungen aufgerufen hat an diesem Donnerstag. Das läuft also jetzt gerade, während wir hier unser Gespräch aufzeichnen, um 15.12 Uhr am Donnerstagnachmittag. Hast du da das ein oder andere schon beobachten können, wie dieser Protestmarsch verläuft?
Also die Bilder sind beeindruckend. Ich sehe das gerade hier neben mir auf den Bildschirmen. Es ist vorhin von einer Reporterin, die vor Ort ist, von die Rede gewesen von mehreren hundert Menschen. Ich denke, heute Abend haben wir dann genauere Zahlen oder vielleicht auch erst morgen, wie viele sich da tatsächlich daran beteiligt haben. Viele von den Teilnehmenden tragen weiße T-Shirts mit der Aufschrift in schwarzen Buchstaben Gerechtigkeit für Nael. Man hat die Mutter von Nael gesehen. Sie fährt etwas exponiert auf einem Wagen am Anfang dieses Protestzuges, wirkt, finde ich, wenn ich das mir hier so anschaue, relativ sehr gefasst, würde ich sagen. Sie hat auch, es ist klar, dass viele Bekannte von ihr oder Freunde um sie rum sind, denn sie grüßt immer wieder Leute von diesem Wagen herab. Die Leute tragen Schilder, wo sie ihren Protest formulieren. Da wird dieser Vorwurf laut, dass die Polizei tötet, so heißt es auf manchen Schildern, dass sie straffrei ausgehe. Also der Protest ist ganz klar gegen die Polizei gerichtet. Ich würde auch sagen, dass man das wahrscheinlich, also das ist jetzt wirklich nur eine persönliche Einschätzung, dass das viele Leute sind, die aus diesen Vierteln kommen. Man kann auch sehen, dass viele Migrationshintergrund haben.
Ich habe nach einer Bestätigung gesucht für diese Zahl, die jetzt überall kursiert, dass es nämlich auch im letzten Jahr schon 13 Tote gegeben hat bei Polizeikontrollen in Frankreich. Ich habe, wie gesagt, keine offizielle Bestätigung gefunden. Dennoch die Frage an dich, Christiane, ob das nicht dafür spricht, dass es ein strukturelles Problem mit Polizei, mit Polizeigewalt gibt in Frankreich.
Ja, das würde ich ganz eindeutig mit Ja beantworten. Also wir können mal kurz bei diesen speziellen Fällen der Verkehrskontrollen bleiben. Ich habe noch ein interessantes Zitat gefunden, als ich hier ein bisschen recherchiert habe im Vorfeld für unser Gespräch. Der Politikwissenschaftler Sébastien Rocher, der zu Fragen der Polizei forscht, hat gesagt, dass in Deutschland in 10 Jahren bei Verkehrskontrollen ein Mensch ums Leben gekommen ist. Und in Frankreich, du hast es gerade schon angesprochen, allein im letzten Jahr es eben 13 Tote gegeben hat. Ich nehme das auch so war, dass ich in diesen 2,5 Jahren, in denen ich hier bin, regelmäßig mehr oder weniger immer wieder Meldungen kommen von Menschen, die bei Verkehrskontrollen erschossen worden sind. Und die Begründung ist dann von Seiten der Polizei, dass sie aus Notwehr gehandelt hat. Also dass zum Beispiel jemand versucht hat, die Polizisten umzufahren, dass die sich bedroht gefühlt haben. Und das ist nun jetzt in diesem Fall so ganz anders, weil es dieses Video gibt, das seit gestern kursiert, zuerst in den sozialen Netzwerken und mittlerweile auch in vielen französischen Medien, wo eben sehr, sehr eindeutig zu sehen ist, wie der Polizist bei dieser Verkehrskontrolle sehr lange seine Pistole auf das Fahrerfenster richtet und dann abdrückt in dem Moment, als der Wagen losrollt. Und man kann sogar als Laie, also auch ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, es laufen ja Ermittlungen, aber man kann auch als Laie recht eindeutig sehen, dass da eigentlich eine offensichtliche Gefahr zumindest für diesen Polizisten in dem Moment nicht gegeben ist. Und was Polizeigewalt generell betrifft, das sind nicht die einzigen Fälle. Es gibt hier auch immer wieder heftige Demonstrationen. Wir hatten gerade, bei denen es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten kommt. Ich habe das hier beobachtet während der Proteste gegen die Rentenreform. Ich erinnere mich, Ende März gab es eine heftige Demonstration von militanten Umweltschützern gegen ein großes Wasserbecken, das im Westen des Landes angelegt werden soll. Da sind Polizei und Demonstranten, unter denen natürlich auch viele Radikale waren. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber beide Seiten sind so heftig aneinander geraten, dass zum Schluss sogar 2 Menschen im Koma gelegen sind. Also dieses Problem Polizeigewalt ist kein neues. Es kocht hier immer wieder nach oben. Und jetzt bei diesem Fall explodiert eben sozusagen die Situation.
Du hast eben schon von Notwehr gesprochen als Begründung dafür, warum die Polizei in manchen Fällen dann zur Gewalt greift. Lass uns vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen tiefer auf die Ursachen gucken, die dahinter stecken. Geht es da um Überforderung, um Personalnot? Weiß man, warum die Polizei so hart durchgreift? Oder ist einfach die Rechtslage so, dass sie diese Gewaltfreiheit bekommt?
Es kommt beides zusammen. Also zum einen hat sie jetzt ganz speziell für diese Situation der Verkehrskontrollen gibt es ein Gesetz von 2017, das der Polizei relativ, wie soll ich sagen, also dass sie relativ schnell zur Waffe greifen kann, oder das ist vielleicht sogar schon ein bisschen zu stark gesagt, aber dass es ihr auf alle Fälle erlaubt ist unter bestimmten Umständen, aber natürlich trotzdem immer nur aus Notwehr. Das ist das eine. Und der zweite Aspekt ist ganz sicher, dass es eine Überforderung der Polizei gibt. Denn man darf auch nicht vergessen, dass gerade jetzt in letzter Zeit, als es diese etlichen Proteste gegen die Rentenreform immer wieder gab, an vielen Wochenenden, da auch eine Erschöpfung und eine Überforderung der Polizei zu spüren war. Und das ist auch jetzt ein bisschen die Argumentation von Seiten der Polizei. Also man wehrt sich da durchaus, man fühlt sich auch von der Politik mit den Reaktionen und Kommentaren, die da kamen, nicht genügend geschützt. Und immer auch wieder der Hinweis, dass man eigentlich nicht genug ausgestattet ist und dass es einfach an allem fehlt. Also zumindest an Material und auch an Personal.
Christiane, lass uns noch mal zum Abschluss auf die Vorstädte etwas genauer gucken. Wir berichten ja seit Jahrzehnten, kann man sagen, über die prekäre Lage dort. Ich erinnere mich an ein berüchtigtes Zitat aus dem Jahr 2005, als der damalige Innenminister Sarkozy, der dann später Präsident wurde, gesagt hat, man müsse da mal mit dem Kercher durchgehen. Das ist jetzt fast 20 Jahre alt, dieses Zitat. Und trotzdem erleben wir solche Unruhen wie in den letzten beiden Nächten. Ist Frankreich da kein Schritt weiter gekommen, die Vorstädte ja da gute Lebensverhältnisse zu schaffen?
Ja, das sieht tatsächlich so aus, obwohl es sehr, sehr viele Programme gegeben hat. Und tatsächlich war es so, dass im letzten Präsidentschaftswahlkampf, erinnere ich mich, die konservative Präsidentschaftskandidatin Valérie Pécresse dieses Kercher-Zitat auch nochmal ausgepackt hat und nochmal auf den Tisch gelegt hat. Ich war zu der Zeit damals selber für eine Reportage in Argenteuil unterwegs. Das ist eine französische Vorstadt, die man als sozialen Brennpunkt bezeichnen kann. Und ich bin dort mit Sozialarbeitern unterwegs gewesen und fand das sehr, sehr interessant, wie stark diese Botschaft doch auch von der Seite war, dass man sich sehr, sehr stigmatisiert fühlt und auch dieser Satz immer wieder gefallen ist, man muss einfach sehen, dass hier Menschen leben, die raus wollen und die Unterstützung brauchen. Und da sind viele Aspekte mir erklärt worden. Das eine, dass es eben sehr typisch ist für die Menschen, die dort leben, die sozial und kulturell oft unter sich bleiben, weil es eben einfacher ist, wenn man mit gleichen Leuten zusammen ist und weil man durchaus eben auch wahrnimmt, dass man von außen diskriminiert und stigmatisiert wird und dass man dann eben auch lieber unter sich bleibt und das Ganze wird dann zu einer Spirale. Dann kommt natürlich auch noch Drogenkriminalität dazu. Der Sozialarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, ist selber in so einem schwierigen Viertel aufgewachsen, hat sich daran erinnert, dass schon in den 80er Jahren dort katastrophale Verhältnisse geherrscht haben. Damals waren die großen sozialen Probleme vor allem AIDS und harte Drogen. Er hat mir zum Beispiel gesagt, er hätte in einem Haus gewohnt, in dem damals auf jeder Etage eine Familie ein Kind durch eine Überdosis verloren hat und alle Familien wirklich betroffen waren. Heute sind die Problematiken vielleicht ein bisschen anders gelagert, aber dieses Fundament, dass man sich nicht wahrgenommen fühlt, dass man sich diskriminiert fühlt, weil man aus einer anderen Kultur kommt, dass man die Integration nicht schafft, selbst wenn man will, weil es einem sehr schwer gemacht wird, das ist heute immer noch das Gleiche und man muss einfach ganz klar von ungleichen Startbedingungen sprechen, wenn man aus so einem Viertel kommt. Das soll jetzt nicht alles entschuldigen, aber ich denke, das ist tatsächlich eine Erklärung für vieles, was dort abläuft. Und ein Punkt, der damals, glaube ich, meinen Gesprächspartnern auch noch wichtig war, es ist nicht alles schlecht da. Also es gibt auch durchaus Erfolge, gerade in dieser Sozialarbeit. Man versucht das natürlich auch positiv zu sehen und sagt, wenn wir hier eine Jugendarbeitslosigkeit von 20% haben, heißt das immerhin, dass trotzdem 80% in Lohn und Brot sind. Und dass man auch sieht, dass man mit dieser Sozialarbeit Erfolge hat. Also dass so über den Daumen gepeilt gesagt wurde, 3/4 der Fälle, die zu uns kommen und die Hilfe suchen, denen können wir auch tatsächlich mit diesen staatlichen Programmen helfen. Also das Bild ist differenziert und nicht schwarz-weiß.
Dann danke ich dir herzlich dafür, dass du es nicht nur die beklemmende Seite uns geschildert hast, sondern auch das, was vielleicht Hoffnung machen kann, auch wenn noch lange nicht alles gut ist, wie wir in den letzten 2 Nächten ja sehen mussten. Danke nach Paris, Christiane Kess.
Gerne.
Zwischen 2010 und 2020 hat sich die Zahl der schweinehaltenden Betriebe in Deutschland auf 32.000 fast halbiert. Das waren jetzt eine Menge Zahlen, aber doch auch eindrücklich, diese Halbierung. Und diese Zahlen stammen vom Bundesagrarminister. Cem Özdemir von den Grünen, der will unter anderem deshalb das Höfesterben stoppen und zugleich eine klima- und tierwohlfreundliche Landwirtschaft auf den Weg bringen. Boah, das klingt nach einer Jahrhundertaufgabe. Und vor allem steht dahinter die Frage, wer das Ganze eigentlich finanziert, diese Agrarwende. Die Bauern und Bäuerinnen selbst, die Politik oder wir, die VerbraucherInnen? Alles Fragen, die ich jetzt mit Martin Schulz besprechen kann. Er ist im Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Ein Verein von konventionellen und Biohöfen ist das. Und alle zusammen setzen sich ein für eine sozial- und umweltverträgliche Landwirtschaft. Martin Schulz im Vogelgezwitscher. Hallo erstmal.
Ja, hallo.
Sie sind selbst Landwirt und führen im Wendland in Niedersachsen einen konventionellen Schweinemastbetrieb. Es gibt ja nicht mehr so viele Leute, zumindest wenn man sich so im städtischen Umfeld bewegt, die so einen Job als Bäuerin oder Bauer haben. Was macht Ihnen eigentlich am meisten Spaß in Ihrem Job?
Ich bin frei in meinen Entscheidungen oder weitestgehend frei in meinen Entscheidungen. Und mir macht das sehr viel Spaß, mit der Natur und mit den Tieren zu arbeiten. Wobei das mit der Natur in den letzten 3 Jahren schon sehr herausfordernd war oder in den letzten 5 Jahren eigentlich, weil es meistens in der Vegetationsperiode viel zu wenig geregnet hat. Glücklicherweise ist das jetzt gerade anders, aber das ist schon herausfordernd geworden.
Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, auf die Dürre und die Wasserknappheit. Lassen Sie uns vielleicht im Moment, ich habe es ja eben schon angerissen, mal bei den Forderungen bleiben, die jetzt gerade rund um den Deutschen Bauerntag in Münster diskutiert werden. Da war ja der Bundesagrarminister Cem Özdemir heute zu Gast, hat nochmal gesagt dort den Bäuerinnen und Bauern, wir unterstützen euch, es wird eine begleitende Finanzierung geben bei der Umstellung zu mehr Klima- und Tierschutz in der Landwirtschaft. Wie konkret sind denn diese Zusagen aus Ihrer Sicht?
Also es gibt keine komplette Finanzierung für den Umbau der Tierhaltung, da muss man ganz ehrlich sein. Also es gibt ja die sogenannte Borchert-Kommission, die das mal berechnet hat, wie viel Geld wir eigentlich brauchen, um die komplette Tierhaltung in Deutschland auf ein Niveau zu heben, was tiergerecht und gesellschaftlich akzeptiert ist. Und da haben wir immer so von 4 Milliarden Euro im Jahr gesprochen. Und im Moment sind jetzt 1 Milliarde Euro vorgesehen für 4 Jahre. Das ist sicherlich besser als nichts. Und das ist vielleicht auch in Ordnung, damit zu starten. Aber ich sehe noch im Moment jedenfalls nicht, dass wir die Finanzierung so auf einem so hohen Niveau hinkriegen, wie wir es eigentlich brauchen.
Was heißt das auf Ihrem Hof, wenn es jetzt heißt, eine mehr tiergerechte Haltung? Was müssten Sie konkret umbauen und ausbauen?
Na, ich habe das Glück, dass ich schon vor 25 Jahren meinen Betrieb umgestellt habe und wirtschafte nach den Richtlinien des Neulandprogramms. Also die Tiere haben Auslauf und Stroh und mehr als doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, für mich sind das gar nicht so große, Schritte, die ich dann noch gehen muss. Aber für einen Betrieb, der ganz konventionell wirtschaftet und in den letzten 20 Jahren einen neuen Stall gebaut hat, sind das schon sehr viele Veränderungen, die da auf ihn zukommen.
Sie haben die Borchert-Kommission schon erwähnt. Die wurde eingesetzt vor Jahren noch unter der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und schon 2020, also vor 3 Jahren schon, hat diese Kommission ja sehr konkrete Vorschläge vorgelegt. Also, dass der Tierbestand geringer werden muss, dass es eben mehr staatliche Förderung geben muss, auch dass es höhere Lebensmittelpreise geben muss. Also ganz neu ist das alles ja nicht, dass sich etwas tun muss. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben schon vor vielen Jahren umgerüstet, haben andere Bauern und Bäuerinnen da geschlafen in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
Nein, sie haben nicht geschlafen. Man muss dazu sagen, ich habe mir dafür auch eine Vermarktung aufgebaut. Also ich kann das auch nicht zu den konventionellen Preisen vermarkten. Und das ist schon mühselig, sich dafür selber einen Markt aufzubauen. Und die anderen Bäuerinnen und Bauern haben im Prinzip das gemacht, was die Politik, was die Wissenschaft und was die Beratung ihnen gesagt hat. Nämlich, ihr müsst für den sogenannten Weltmarkt erzeugen, ihr müsst Kostenführerschaft haben, also möglichst billig erzeugen für den Exportmarkt. Und das haben sie im Prinzip gemacht, weil sie sich auf ihre Produktion fokussiert haben und nicht unbedingt um eine Vermarktung kümmern wollten. Das kann man den Bäuerinnen und Bauern nicht wirklich übel nehmen, dass sie diesen Weg gegangen sind. Nur Was man nicht berücksichtigt hat, ist, dass die Gesellschaft das heute anders sieht und dass die Tierhaltung, wie wir sie heute in Deutschland haben, keine gesellschaftliche Akzeptanz mehr hat.
Verstehe ich Sie denn da richtig, dass die Vorgaben in den letzten Jahren einfach so waren, dass man den heimischen Markt, auch die Notwendigkeit, dass wir uns selber weiterhin mit eigenen Lebensmitteln versorgen können in Deutschland, dass das überhaupt nicht im Fokus war in den letzten Jahren?
Na, das haben wir eben zum Beispiel im Schweinebereich haben wir es ja geschafft, uns selber zu ernähren, sondern nicht nur das, sondern noch viel mehr, dass wir Schweinefleisch exportieren konnten bis nach China. Der Fokus lag nicht mehr nur auf Selbstversorgung, sondern auf Export. Und wenn ich für den Exportmarkt erzeugen will, dann muss ich halt billig erzeugen, damit ich auf dem Exportmarkt konkurrenzfähig bin.
War das denn ein Fehler aus Ihrer Sicht, sich so auf den Exportmarkt zu konzentrieren?
Ja, das ist ein Fehler gewesen, weil der Exportmarkt halt die externen Kosten nicht vergütet. So, sprich Umweltschäden und aber auch gerade Tierethik werden auf dem Exportmarkt im Moment nicht vergütet. Und das spielt in der gesellschaftlichen Diskussion um die Landwirtschaft seit mehreren Jahren eine immer größere Rolle. Und das ist dabei auf der Strecke geblieben. Stichwort Artensterben, Stichwort nicht artgerechte Tierhaltung.
Nun hat ja der Bauernpräsident Joachim Ruckwied, der hat am Mittwoch auf dem ersten Tag des Bauerntages in Münster ordentlich gepoltert und hat gesagt, so geht das alles nicht. Wir brauchen mehr Unterstützung, wir brauchen auch mehr Geld von der Regierung. Ist es denn aus Ihrer Sicht überhaupt realistisch, dass dieser Umbau zu einer tier- und artgerechten und auch klimafreundlichen Landwirtschaft in Deutschland absehbar gelingen kann?
Ich sage mal, von Seiten der Bäuerinnen und Bauern kann das gelingen. Die würden den Weg mitgehen, wenn man ihnen eine wirtschaftliche Perspektive dafür bietet. Und diese wirtschaftliche Perspektive werden wir aus unserer Sicht, also aus Sicht der Borchardt-Kommission, nicht über den Markt allein bekommen, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht unbedingt in dem Maße eine artgerechte Tierhaltung honorieren, wie es nötig wäre. Deswegen hat die Borchardt-Kommission ja gesagt, es braucht staatliche Transferleistungen, damit die Betriebe eine Sicherheit bekommen. Sprich, es muss Tierprämien geben, damit die Betriebe das Risiko eingehen, ihre Ställe tiergerecht umzubauen und dafür eine gewisse Sicherheit kriegen. Weil der Markt wird ihnen diese Sicherheit in absehbarer Zukunft nicht bieten können.
Liegt das auch an der Billigkonkurrenz aus dem Ausland, vor der ja viele Landwirtinnen und Landwirte hier in Deutschland auch Angst haben?
Das liegt sicherlich in Teilen daran, aber das liegt natürlich auch ein bisschen an den Verbrauchern, die zwar, wenn man Umfrageergebnisse auswertet, sagen, sie wollen natürlich eine artgerechte Tierhaltung, dann leider aber an der Ladentheke anders entscheiden. Und aus meiner Sicht wird das auch nicht ganz viel anders werden, wenn wir jetzt eine staatliche Tierwohlkennzeichnung kriegen. Glaube ich nicht, dass das dafür ausreicht, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher im ganz großen Stil auf die artgerechte Tierhaltung umsteigen. Jedenfalls so, wie es nötig wäre, um in den nächsten 10, 20 Jahren die gesamte Tierhaltung in Deutschland umzubauen.
Also der erste Schritt ist ja jetzt getan. Der Bundestag hat kürzlich ein Gesetz zum Umbau der Tierhaltung beschlossen. Da gibt es jetzt eine verpflichtende Haltungskennzeichnung. Da sprechen die KritikerInnen von einem Kennzeichlein sozusagen. Also das würde überhaupt nicht ausreichen, diese Haltungskennzeichnung. Sind Sie da zuversichtlich, dass es wirklich eine strengere Auflage in den kommenden Jahren gibt bei diesem Tierwohl-Label, dem sogenannten?
Es muss auf jeden Fall weiterentwickelt werden. Im Moment wird nur Frischfleisch gekennzeichnet und auch nur vom Mastschwein. Das heißt, die Sauen und die Ferkel sind da völlig ausgeklammert. Und der Außerhausverzehr, Gastronomie, verarbeitete Produkte werden im Moment auch nicht gekennzeichnet. Das muss auf jeden Fall folgen, damit das irgendwie spürbar ist. Da muss die Regierung weiterarbeiten. Sie sagen auch, das wollen sie auch. Sie wollen das weiterentwickeln. Und wenn sich das weiterentwickelt, dann kann das natürlich seine Strahlkraft haben. Aber wie gesagt, glaube ich nicht daran, dass es ausreichend wird, dass wir die gesamte Tierhaltung auf dieser Basis umbauen können.
Sie haben zu Beginn unseres Gespräches, Herr Schulz, haben Sie auch schon das Thema Wasserknappheit angesprochen. Und auch der Bundeslandwirtschaftsminister hat am Mittwoch hier im Deutschlandfunk-Interview gesagt, das Interview gibt es zum Nachhören noch für alle, die es interessiert, in der DLF-Audiothek-App, dass die Wasserknappheit das nächste große Thema wird. Das sehen Sie auch so?
Ja, wir beobachten halt immer längere Zeiträume, wo es fast gar nicht regnet. Also ich komme aus einer Region, die sowieso nicht mit Niederschlägen gesegnet ist, im Wendland. Aber früher war es mal irgendwie 4 Wochen, wo es nicht geregnet hat. Das kann man mal überbrücken. Aber seit 2018 haben wir mehrere Jahre gehabt, wo es fast die ganze Vegetationsperiode so gut wie nicht geregnet hat. Und das können die Pflanzen natürlich überhaupt nicht überbrücken. Wir haben dann mit Beregnung versucht, das Schlimmste zu vermeiden. Aber die Wasserentnahme.
Wie haben Sie das versucht, bitte? Wie haben Sie das versucht?
Über Beregnungsmaschinen. Genau, über Beregnungsmaschinen. Aber da gibt es natürlich jetzt auch eine Diskussion, wie viel Wasser entnehmen denn die Landwirte, um ihre Flächen zu bewässern, und hat das nachteilige Auswirkungen auf den Grundwasserkörper. Und das ist natürlich auch begrenzt nur möglich. Und das hat natürlich auch finanzielle Folgen. Das ist ja alles nicht umsonst. Und das ist unser Problem in der Landwirtschaft, dass wir so ziemlich mit einer der ersten Berufsgruppen sind, die sehr stark unter dem Klimawandel zu leiden haben und die das sehr stark trifft. Und deswegen müssen wir Bäuerinnen und Bauern einfach ein großes Interesse am Klimaschutz in Deutschland haben.
Sie sagen es, für Ihren Berufsstand ist die Klimakrise zugleich auch eine Existenzfrage. Und zugleich, wenn ich Ihnen so zuhöre, gewinne ich den Eindruck, dass es unter Bäuerinnen und Bauern doch eine unglaublich schwerfällige Angelegenheit ist, noch dazu eine, die eben so teuer ist, diese Agrarwende wirklich konkret ins Rollen zu bringen. Täusche ich mich da in meinem Eindruck, dass es so eine Schwerfälligkeit, vielleicht auch immer noch in Teilen eine nicht vorhandene Handlungsbereitschaft gibt?
Naja, das ist sicherlich so, dass der Eindruck ist sicherlich nicht ganz falsch. Aber man muss natürlich auch sehen, ich habe meine Ausbildung vor 25 Jahren gemacht. Vor 25 Jahren hat man uns noch eingetrichtert, ihr müsst schneller, höher, weiter. Also ihr müsst günstig erzeugen, ihr müsst mehr erzeugen und sinkende Preise müsst ihr über Produktivitätssteigerung ausgleichen. Und das ist jetzt an die Grenzen gekommen. Das sehen natürlich einige Betriebe, dass es so ist. Aber sie haben natürlich in diese Richtung investiert. Und jetzt, wenn wir die Agrarwende umsetzen, bedeutet das für die Betriebe natürlich wesentlich mehr Veränderung, als es vielleicht für meinen Betrieb der Fall ist. Und dass sich da Bäuerinnen und Bauern auch vielleicht mal gegen wehren, wenn kein konkreter Weg aufgezeigt wird, sondern man im Prinzip den Eindruck hat, okay, die machen es letztendlich dann übers Ordnungsrecht und dann bin ich raus, weil ich diese Veränderungen nicht bezahlen kann. Dann ist da natürlich eine gewisse Angst. Und deswegen, diese Angst muss die Politik den Bäuerinnen und Bauern nehmen und sagen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir auch gesamtgesellschaftlich stemmen müssen. Und dann, glaube ich, sind die Betriebe auch eher bereit, diesen Weg mitzugehen.
Also es geht ums Essen und um unsere Natur und Landschaft, um die Tiere, also um Dinge, die uns alle kümmern sollten. Martin Schulz im Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und selbst Landwirt im niedersächsischen Wendland mit Schweinen. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke und tschüss.
Ja, vielen Dank auch. Tschüss.
Eine gute Nachricht gibt's noch zum Schluss. Alle, die diesen Sommer mit der Bahn unterwegs sind in Deutschland, die können erstmal zumindest aufatmen, denn die Deutsche Bahn und auch die Eisenbahnergewerkschaft EVG, die setzen jetzt nach ihren gescheiterten Tarifrunden doch auf eine Lösung in der Schlichtung. Warten wir mal ab, ob das jetzt gut geht und die Bahn weiterhin fährt. Mit dieser Nachricht sind wir am Ende heute im Podcast der Tag. Fürs Interesse bedankt sich Barbara Spatern. Tschüss und bis bald.